willkommen zu Fäusi Federal. Das ist der Tag direkt aus dem Bundeshaus zu euch heim mit interessanten Gästen. Heute mit dem Jürg Grossen. Er ist Berner Nationalrat für die Grünliberalen und Präsident der Grünliberalen Schweiz. Darum habe ich einen Twanner mitgenommen.
Ein Berner.
Ein Berner wie vom Bielersee. Du bist so vom Oberland.
Ja, Spiezer gibt es.
Spiezer gibt es, aber das Frutige längt es
noch nicht. Danke für die Einladung, Dominik.
Bitte, danke vielmals und zum Wohl.
Zum Wohl, Dominik, merci.
Ja, wir sind in interessanten Zeiten. Wahnsinnig viel passiert in den letzten 3-4 Monaten. Und wir müssen natürlich anfangen mit dem Thema, das auch hier im Bundeshaus glaube ich, heftig diskutiert wird. Vor einer Woche. Donald Trump verkündet eine neue, völlig neue Handels- und Zollpolitik. 31% Strafzoll für die Schweiz, 10% für die ganze Welt. Wie deutest du das? Wie ist das bei dir angekommen?
Also ich muss ganz ehrlich sein, also mich hat das einerseits überrascht, dass er das so wirklich durchzieht. Man hat ja gewusst, dass es könnte sein, dass er das macht. Oder? Aber mich hat es einerseits ein bisschen überrascht. Und andererseits hat es mich doch nicht überrascht, weil wenn wir etwas gelernt haben von diesem Mann, ist, man kann sich auf nichts verlassen, es kann irgendetwas passieren, es ist alles möglich und er ist nicht rational. Oder er macht irgendetwas. Mhm. Und das ist natürlich schon das, was wir eigentlich hätten gewusst. Und darum habe ich das Gefühl, der Bundesrat war zu wenig gut vorbereitet gewesen auf die Situation, hat es auch total falsch eingeschätzt. Und durch das haben wir auch nicht, ja, ich soll sagen, schon Massnahmen gehabt, die jetzt unserer Industrie helfen würden. Also es sind harte Zeiten und mir stimmt es extrem, extrem bedenklich. Ich weiß nicht, wie wir rauskommen aus dem.
Was ist, wenn du ein bisschen konkreter werden willst, was befürchtest du wirklich? Wo treffen die Zölle am meisten, deiner Meinung nach, unser Land?
Ja, ich würde jetzt mal sagen, Maschinenindustrie, MEM-Industrie ist sicher sehr stark betroffen, aber es kann auch Lebensmittelindustrie sein, Käseproduktion, wie man zum Beispiel gehört, Schocke, was auch immer. Aber jetzt gerade bei der Maschinenindustrie, wenn ich das ein bisschen analysiere, ich bin aus dem Berner Oberland, das ist jetzt nicht der Industriestandort par excellence, aber gerade Frutigen, wo wir sind, immer doch zwei grosse Hydraulikfirmen, die weltweit exportieren, sehr viel in die USA exportieren. Da hat es also Geräte, die da produziert werden, die in Kaffeemaschinen vorkommen, die in Amerika produziert werden, oder in Hafenkränen oder in was auch immer. Also ganz, ganz viele solche Sachen. Und ja, die sind natürlich voll betroffen. Jetzt wir als Elektroplanungsfirma dürfen für die regelmässig auch arbeiten, ihre Neubauten, Erweiterungen planen und so weiter. Und sind natürlich wie indirekt. Und das ist, glaube ich, das, was die Leute noch nicht begriffen haben oder viele noch nicht wissen, was noch kommt, sind die indirekten Betroffenheiten, die wir halt hier von Zulieferfirmen, für die Firmen, die exportieren. Und das finde ich, und wir sind ja eigentlich, wir sind nur als Planer, wir sind nicht exportorientiert, oder? Und trotzdem haben wir nachher am Schluss eine Betroffenheit, weil also die Wirtschaftlichkeit natürlich von diesen Produkten ist in Frage gestellt. Kommt noch ein bisschen darauf an, ob es Produkte sind, die unique sind, also wo wirklich man kann sagen, da findest du jetzt gar kein Ersatzprodukt auf dem Weltmarkt. Dann kannst du natürlich den Preis wahrscheinlich verlangen, beziehungsweise die Zölle überwälzen. Und dann leiden die Amerikanerinnen und Amerikaner darunter am Schluss. Aber wenn es natürlich nicht ein unique Produkt ist, dann ist natürlich die Gefahr relativ gross, dass es ersetzt wird aus einem anderen Land, wo vielleicht eben tiefere Zölle hat.
Der Donald Trump sagt, der Welthandel, die Globalisierung war unfair, insbesondere gegen die amerikanischen Arbeiter. Er will eine Deindustrialisierung, die es wirklich gibt. Oder? Ich meine, sie haben wahnsinnig Millionen, man hat von 5 Millionen Stellen verloren so in der amerikanischen Industrie, die will er zurückholen. Verstehst du ein Stück weit, dass da etwas hat müssen gehen?
Also ich glaube, was man kann sagen kann, und das haben wir schon seit ja, auch bei uns in der Grünliberalen Partei schon seit 15 Jahren, mindestens über 10 Jahren schon diskutiert und gesagt, ja, Globalisierung ist sehr gut, die ist wichtig, die hilft am Schluss allen, es gibt den Wohlstand für alle, aber du kannst nicht blauäugig globalisieren, also dem, dass du weit verlieren nicht mitnimmst, das ist absolut katastrophal, wenn man das nicht macht und das hat Amerika gemacht. Man hat schnell globalisiert, China voll zugelassen, alles und hat wie keine flankierenden Massnahmen gemacht, also wie einfach vergessen, dass es Verlierer gibt und denen musst du eine Transformation ermöglichen, dass du die musst mitnehmen auf diesem Weg. Sonst hast du genau den Effekt, der da passiert. Und das ist interessant, 2016, als ich bei den USA war, haben wir uns auch getroffen mit den schweizerischen Institutionen, die helfen, dass man sich dort ansiedeln kann und so weiter. Die Schweiz hat ja viele Arbeitsplätze geschaffen in Firmen in Amerika. Aber wir haben dann schon über das diskutiert, dass das eine Gefahr war. Dann war Donald Trump noch nicht gewählt. Es ist aber kurz davor gestanden und die Diskussionen sind schon dann geführt worden. Also ich habe kurz zusammengefasst ein gewisses Verständnis, dass es einen Unmut gibt. Ich habe aber kein Verständnis, wie es jetzt gemacht wird. Das war absolut unvorstellbar für mich, dass man so dilettantisch so etwas angehen kann. Und, oder was mich vor allem irritiert ist, er tut die ganzen Dienstleistungssektoren ausklammern. Und Dienstleistung ist etwas, was die Amerikaner führen sie weltweit. Also ich meine von Netflix über Google, über Apple, über all die
Finanzwesen.
Also es gibt einfach x Produkte, die wir jeden Tag konsumieren, aber es sind vielfach Dienstleistungen. Oder? Und die nehmen wir aus und die Amerikaner profitieren vom ganzen Welthandel, von dem Freihandel, dem sind massiv auch, aber halt mehr in dem Dienstleistungsbereich als jetzt in harten Waren. Und die Schweiz ist ja auch, hat ja eine ähnliche Entwicklung. Wir haben auch eine Desindustrialisierung bis zu einem gewissen Mass. Gewisse gute Produkte, die eben unique sind oder die einen hohen Automatisierungsgrad haben, die kannst du in der Schweiz noch produzieren. Alles andere ist aufgrund des Freihandels, weil die Löhne viel tiefer sind im Osten, in Asien und so weiter, nicht möglich hier zu produzieren. Und da müssten die Amerikaner vielleicht sich schon ein bisschen überlegen, ist es wirklich realistisch, das mit vielen Arbeitsplätzen machen oder müssten sie nicht auch mehr auf Automatisierung setzen und halt auch gewisse Dienstleistungsindustrien, wenn wir es jetzt mal so wie sagen, halt auch besser beachten, weil dort kann man sehr viele Arbeitsplätze schaffen, das sehen wir jetzt in der Schweiz. Die
Frage ist, ob die den Job verloren haben in der Industrie, oder das sind auch die
das sind
Verlierer.
Nicht die gleichen, das ist so.
Das sind auch nicht die gleichen, das wird schwierig. Es könnte sein, du hast China erwähnt, oder, dass er zwar jetzt die ganze Welt mit Zöllen beleidigt, aber eigentlich natürlich China. Und dann Kanada und Mexiko, das hat man schon länger gewusst, meint, oder? Wo natürlich direkte Konkurrenten sind zur amerikanischen Industrie. Und vielleicht einfach pro forma noch die ganze Reste der Welt auch und damit die Schweiz auch getroffen hat.
Ja, schwierig zu sagen, was seine Gedanken sind, weil die sind wirklich nicht nachvollziehbar aus meiner Sicht. Und wenn ich auch gehört habe, wie er das angekündigt hat, was er da hat geredet und so, ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Das war wie vom anderen Planet, wie der Mensch redet. Und auch, wie er tut, als ob die Amerikaner jetzt wirklich ausgebeutet werden worden von der ganzen Welt über lange Zeit. Dabei haben die Amerikaner auch viel profitiert. Mhm. Und sie haben nicht nur Weltpolizist gespielt, für alle anderen, für allen anderen zu helfen, sondern auch für sich zu schützen. Das ist ja aus ihrem eigenen Interesse gemacht. Und ich glaube, die Vorwürfe die sind einfach so abstrus, die er da macht, dass man es nicht nachvollziehen kann. Ich glaube, da muss man jetzt mit verhandeln. Ich glaube, ich bin einverstanden, dass der Bundesrat jetzt besonnen hat reagiert und nicht gerade ist reingeschossen. Das finde ich
also keine Gegenmassnahmen?
Nein, sicher nicht jetzt gerade reinschiessen. Ich glaube, der Bundesrat hat wirklich im Vorfeld krasse Fehlschätzungen gemacht, weil uns hat man immer versichert, ja, das haben wir im Griff, uns wird das nicht so treffen und so. Wir haben ja viel Gespräche, auch mit Bundesrat, mit den Verantwortlichen für die Kontakte und so. Und das war einfach eine Scheinwelt, in der sie drin war, weil das hat überhaupt nicht gestimmt, wie man es leider hat gesehen. Vor allem ist man immer davon ausgegangen, dass man deutlich besser fährt als die EU. Und jetzt ist man anderthalb Mal schlechter. Also das hat jetzt niemand so erwartet, ehrlich gesagt.
Jetzt, Kritik aus den USA ist natürlich insbesondere an unserer Landwirtschaftspolitik, an den Zöllen, an den Quoten, an den Subventionen. Dann auch an... Es kommt immer wieder der Vorwurf von der Währungsmanipulation, also dass die Nationalbank mit ihrer Währungspolitik den Franken künstlich tief behalten, was natürlich schon eine Exportsubvention ist. Verstehst du auch jetzt ein bisschen die konkreteren Fragen, wenn es um die Schweiz geht, die Kritikpunkte?
Also es sind sicher Kritikpunkte, die man darüber diskutieren darf, würde ich sagen. Das ist nicht total aus der Welt zu reden, dass es das gibt. Aber ich glaube, dass man die Währung jetzt im Fall von der Schweiz, dass man so eine starke Währung hat, dass man muss versuchen, die nicht allzu stark zu werden und dort eine gewisse Währungspolitik muss haben, die eine Stabilität langfristig bringt. Das können Sie uns nicht vorwerfen. Wir machen so vieles gut. Oder? Das muss man sehen als Schweiz. Wir haben eine Vollbeschäftigung, wir haben eine hohe Bruttowertschöpfung und so. Also das ist wirklich krass und da kann man uns nicht vorwerfen, dass wir jetzt da in dem Sinne Manipulation zulasten der Amerikaner machen. Ich glaube, gerade im, Wir haben so viele Jobs auch geschafft, also Schweizer Firmen
mit mir. 500'000 hat man können lesen.
In Amerika. Also das
gut zahlte Jobs.
Ja, gut zahlte Jobs, gerade im Pharma-Bereich und so weiter. Das sind wichtige Branchen, von der IP, also von der ganzen Ausbildung, von der ganzen Forschung, die in der Schweiz gemacht wird, auch dort in Amerika schlussendlich profitiert wird. Ich glaube, da kann man uns nicht sagen, wir machen irgendeine Währungsmanipulation. Ich finde, wenn schon, müsste man alles auf Goldwaage legen. Du hast noch gefragt nach dem Landwirtschaftszoll. Also dort ist klar, wir Grünliberalen, wir sagen schon lange, wir möchten eigentlich das Freihandelsabkommen mit den USA. Uns wäre das eigentlich recht, oder? Weil wir möchten eigentlich das Freihandelsabkommen mit möglichst allen Ländern, weil der Freihandel tatsächlich eben Wohlstand bringt für alle. Aber man muss mit dem Freihandel gehen, wie ich es vorhin schon gesehen habe, ob jetzt die begleitenden Massnahmen überlegen, dass es wie in diesen Ländern und auch bei uns nicht zu Verwerfungen kommt. Und dass man durch die Landwirtschaft bis zu einem gewissen Punkt in der Schweiz schützt, habe ich Verständnis. Wir wollen, also jetzt gerade als Berner Oberländer, ich möchte schon, dass da weiterhin Kühe auf die Alp gehen, dass da geraset wird und dass da Viehwirtschaft betrieben werden kann. Ich finde, das ist wichtig, schon für unsere Landschaft zu erhalten und alles. Und dann muss man es bis zu einem gewissen Punkt schützen. Aber es gibt sicher Bereiche in der Landwirtschaft, wo wir sicher könnten, den Schutz reduzieren oder aufheben. Und ich wäre da sehr offen, dass man die Zölle möglichst nachfährt. Ich glaube auch, gerade im Käsebereich ist es ja so gewesen, da hat man ja eigentlich gelernt, die sind schon lange relativ am Markt, oder? Dass es gut funktioniert mit dem Weltmarkt. Relativ gut hat man können exportieren. Sonst haben wir ja nicht so Milch- oder Fleischwirtschaftsprodukte, die wir exportieren aus der Schweiz, aber im Käse ist das gelungen. Also das ist, es zeigt ja, dass wenn man sich ein bisschen öffnet, dass es so Chancen gibt. Oder?
Das heisst, du würdest jetzt den Amerikanern etwas anbieten? Also du würdest jetzt, oder bis jetzt ist der Bundesrat ja in die USA gegangen und hat so ein bisschen mehr defensiv gesagt, wie gut das die Schweiz ist, was wir alles machen und so, insbesondere wie viele Investitionen das wir in die USA machen. Sechs grösste Investoren hat man können lesen. Würdest du etwas anbieten jetzt? Oder irgendwie sagen, okay, wir müssen reden, aber ja, wir könnten dir entgegenkommen.
Also ich bin nicht der Verhandler, ich bin nicht Frau Budliger, die da verhandelt, oder Frau Keller-Sutter, oder Guy Parmelin, die das machen würde. Aber ich meine, ich hoffe, dass in den verschlossenen Zimmern, hinter den verschlossenen Türen, auch Klartext geredet wird. Also ich würde natürlich dem Donald Trump schon mal auch Klartext und sagen, schau mal, das sind Facts. So kannst du nicht. Das ist inakzeptabel, was du da machst. Aber dass man das jetzt nicht offiziell gross jetzt ankündigt und sagt, wir gehen jetzt auf den Putz hauen, das verstehe ich gut. Aber ich bin überzeugt, und ich kenne Frau Budliger auch so, die würde schon Klartext reden dort und auch Karin Keller-Sutter. Das erwarte ich auch von ihnen, dass sie das machen. Aber das muss man nicht in der Öffentlichkeit austragen, das sind Sachen, die in diesen Hinterzimmern passieren.
Und dann etwas anbieten oder nicht?
Und dann muss man dann schauen, wie die Reaktion ist. Wahrscheinlich muss man etwas anbieten. Allzu weit würde ich nicht gehen, ehrlich gesagt. Vor allem auch noch, E-Punkt ist mir wichtig, wir müssen die ganze Geschichte auf jeden Fall mit der EU absprechen. Weil wenn wir am Schluss die bilateralen drei, wo wir ja eine unterschiedliche Haltung haben, oder das ist ja ein Hoffnungsgeheimnis, aber wenn wir da am Schluss riskieren, dass wir mit Europa plötzlich auch noch über das Kreuz legen, weil wir zum Beispiel, sie machen Gegenzölle, ich nehme jetzt das mal an, wenn sie das würden machen, wir würden irgendwie nicht helfen, sie sind eine Umgehungsinsel für gewisse Geschichten, dann könnte es dann sein, dass es Spannungen gibt mit der EU. Darum ist auch dort wichtig, dass man einfach das Gespräch gut sucht und sich abstimmt und nicht irgendetwas macht, wo es noch tiefer in sich hineinbringt am Schluss. Oder das müssen wir schon aufpassen. Und darum ist ein Angebot durch die Amerikaner zu machen, nur dann sinnvoll, wenn man es auch gut koordiniert mit der EU, aus meiner Sicht.
Muss man mitmachen bei Gegenmaßnahmen der EU? Wir nehmen das Gespräch am Mittwoch auf. Heute soll der Entscheid fällen, aber wir wissen es noch nicht. Es geht wahrscheinlich um Zölle bei Agrarprodukten, Textilien, Stahl. Whisky hat man ausgenommen, weil man Angst hat vor den Gegenmaßnahmen gegen französischen Wein und italienischen Wein. Das ist lustig, wie das funktioniert. Aber Item, bist du der Meinung, Gegenmaßnahmen von der EU mitmachen, so wie es die SP und die Grünen fordern?
Nein, also so dein Schmunzeln zeigt sich, dass es schon ein bisschen lächerlich ist, in dem Sinne Handelskrieg. Das ist wie, wenn du mir das, dann tue ich dir das. Das ist wie im Sandkasten früher.
Genau,
das ist Kindergarten. So, das ist Kindergarten. Ja. Und darum, ich glaube, das ist die Schweiz schon gut beraten, wenn man nicht einfach gerade aufspringt und mit der EU. Aber man muss sich einfach abstimmen. Es kann nicht sein, dass wir am Schluss wie plötzlich zwischendrin verrieben werden, zwischen den grossen Mächten. Und darum, ich kann es nicht mit 100% Ja oder Nein beantworten. Ich glaube, es muss abgestimmt sein und wir müssen versuchen, in Amerika auch unsere Interessen zu wahren, das ist klar. Und wir wollen auch nicht den EU-Beitritt, also wir sind nicht in der EU, wir haben einfach ein Freihandelsabkommen und mit den bilateralen Verträgen, die uns bis zu einem gewissen Mass ein bisschen bindet, um mit diesem Binnenmarkt teilzunehmen, gewisse Regeln muss einhalten, was ich richtig finde. Das ist ging so, wenn du einen Markt organisierst, dass du die Regeln hast miteinander. Aber das wäre sicher gefährlich, wenn die Schweiz einfach blindlings einfach Zoll übernehmen würde, die die EU auch macht. Das würde ich nicht machen.
Mhm. Müsste die Schweiz deutlicher in Amerika machen, dass wir nicht EU sind? Also dass man anders, dass man auch anders, mit uns anders kann verhandeln und soll anders verhandeln?
Ja, das Schlimme ist ja, wenn man das so macht und nachher kommt raus, dass sie 20% haben und wir 31%, dann ist der Schuss ziemlich hinten rausgegangen.
Die Frage ist, ob man es gemacht hat, wirklich.
Meine Informationen besagen schon, dass das gemacht ist worden, dass man da hat gedacht, wir können das mit dem ein bisschen ein Spiel spielen, so. Der Schuss ist hinten raus. Ich würde da aufpassen mit dem. Oder? Also, ehrlich gesagt bin ich da ein bisschen skeptisch, dass man das fest so betont. Ich glaube, man darf das Verhältnis so, wie es tatsächlich ist, euch umstellen und betonen. Aber man muss nichts vorgaukeln. Es ist so, dass wir bis zu einem gewissen Mass in dem Binnenmarkt angebunden sind in Europa. Uns an die Regeln müssen halten. Also da gehören wir ein bisschen dazu. Auf der anderen Seite sind wir nicht EU-Mitglied. Und haben einfach grundsätzlich das bilaterale Verhältnis. Und das muss man den Amerikanern auch erklären.
Hast du jetzt das Gefühl, da müssen wir schon noch schnell berühren, die Rahmenverträge oder die bilateralen drei. Hast du jetzt das Gefühl, ja, jetzt ist wahrscheinlich etwas passiert, was dazu führt, dass alle in der Schweiz das Gefühl haben, wir müssen jetzt so Verträge haben? Ist jetzt das Momentum wirklich auf die...
Ja, es war sicher jetzt nicht schädlich für das Momentum, wenn du es so ansprichst. Aber auf der anderen Seite muss man auch noch denken, erstens, es kann noch viel passieren, bis die Verträge im Parlament sind, bis es eine Volksabstimmung gibt. Da kann noch sehr, sehr viel passieren. Oder? Aber es ist für mich ja so klar, dass mit den engsten Nachbarn, die wir ringsum haben, dass wir einfach ein geordnetes Verhältnis müssen haben. Und wenn sich das ein bisschen anfangen, schieflag kommen und wir sind jetzt mit den bilateralen drei und wir können ein bisschen Gerede kläpfen, wie wir bei uns sagen, super organisieren, auch organisieren, was ist, wenn wir uns nicht einig sind, wie gehen wir dann mit einem Konflikt, so, das finde ich etwas Gutes, das ist einfach grundsätzlich, ist die Schweiz extrem darauf angewiesen, dass man eine regelbasierte Situation hat, wir sind so eine kleine Volkswirtschaft, wenn man denkt, wie arm das wir noch vor hunderten Jahren waren, oder wenn ihr noch denkt, wie mein Grossvater, meine Grosseltern haben gelebt, jetzt bei uns, schon nur die zwei Generationen. Mhm. Es ist abartig, was wir uns hier erarbeiten können. Und das dürfen wir nicht leichtsinnig aufs Spiel setzen, dem, was wir auch noch mit den engsten Nachbarn über das Kreuz liegen, sagen wir es mal so.
Gut, eben, das müssen wir ein anderes Mal dann noch vertieft diskutieren, aber ich meine, man kann auch sagen, die EU macht auch Machtpolitik, natürlich.
Ja, selbstverständlich.
Uns gegenüber.
Also, ja, aber selbstverständlich.
Es ist niemand nett miteinander.
Nein, das ist normal. Dass es eine gewisse Stärke, wenn du eine gewisse Stärke hast, oder, dass du das wie auch ein auf die Waagschale tust, das macht die Schweiz im Übrigen auch. Natürlich dort, wo sie gut ist. Mhm. Sie hat nicht so viele Ressourcen oder so. Aber wir haben natürlich schon auch andere Elemente, die wir jeweils mindestens bei Bankenplatz hat das eine Zeit lang können. Und so. Es hat schon Elemente, oder auch in der Industrie, es gibt wirklich Unique-Sachen aus der Schweiz, wo wir können auch sagen, ja, hey, das haben wir zu bieten. Oder? Wir können schon, das versuchen wir schon, aber wir sind insgesamt als Volkswirtschaft natürlich zu klein, für eine Rolle können zu spielen. Mhm. Und darum ist es auch gut, wenn wir uns mit der EU da gut darstellen. Sie werden natürlich extrem schlecht geredet. Es läuft auch vieles nicht so gut. Das muss man ehrlicherweise sagen.
Was denkst du?
Ja, ich meine die deutsche Autoindustrie, oder auch andere. Aber es hat auch in Deutschland hat es immer noch Industrien, die recht gut laufen. Und ich würde nicht einfach sagen, alles läuft schlecht. Mhm. Ich bin überzeugt, dass die Europäer werden stark jetzt mit dem Druck, der da passiert. Und das ist gut, wenn die Schweiz da ein gutes Verhältnis hat. Und dass es eine gewisse Machtpolitik auch ist, das ist wie normal. Und ich finde jetzt, die Bilateralen sind eben eine Chance, dass wir die Macht, das Machtgefälle, das wir haben, ein bisschen regeln können. Wenn es jetzt zum Beispiel dass es wie verhältnismäßige Ausgleichsmaßnahmen gibt, wenn wir mal etwas nicht übernehmen, das hat man heute nicht. Heute ist man wieder Willkür ausgeliefert. Und ja, die EU ist zum Glück nicht so willkürlich wie jetzt der Donald Trump, aber wir wissen ja nie, was passiert.
Horizon.
Sie sind dort auch relativ willkürlich. Aber das ist nicht jetzt zu vergleichen mit Donald Trump. Das ist nochmal eine andere Kategorie. Ja.
Oder, aber man könnte zum Beispiel in der Kohäsionsmilliarde könnte man nichts anderes sehen als ein Zoll. Einfach die Rechnung oder die Eidgenossenschaft statt der Firmen. Ich meine, das finde ich schon noch verrückt. Und die,
ja, aber es ist
nicht, in Zukunft ist es 350 oder vielleicht sogar 450 Millionen pro Jahr. Also es ist nicht mehr wenig.
Ja, es ist, kostet etwas, wenn man teilnehmen will an dem Binnenmarkt. Das ist halt so. Und wenn man
aber ist jetzt Zoll, viel, ist merkantilistischer Zoll.
Das ist genau das Gleiche. Ich finde jetzt, das ist
Abschottung und ihr müsst jetzt zahlen, damit ihr nur privilegiert teilnehmen. Teilnehmen können wir auch sonst.
Ja, genau. Wir sind auch privilegiert, wo wir teilnehmen können. Und ich glaube, das lohnt sich auch, dass man eine Art Eintrittsgebühr zahlt in diesem Markt, weil wir eben nicht Mitglied sind. Oder? Sonst müssten wir das nicht zahlen, aber dann hätten wir die andere Kosten.
Echter Freihandel wäre das natürlich auch, eigentlich anders.
Oder? Völlig einverstanden. Ja. Nur, also ich glaube, bei aller, wie soll ich das sagen, Euphorie für Freihandel, die ich grundsätzlich auch habe, ich glaube einfach, wenn man die Machtpositionen von China, Amerika auf der anderen Seite, Russland, Indien ist sicher auch ein wichtiger Player, wenn man das alles so anschaut, dann ist einfach die Schweiz schon gut beraten, wenn wir versuchen, mit allen ein gutes Verhältnis zu haben. Und da will ich auch gar nicht sagen, dass es weniger wichtig ist, das Freihandelsabkommen mit Indien, als jetzt ein gutes Verhältnis mit der EU. Aber es ist einfach beides von mir aus gesehen zentral.
Mm-hmm. Wir kommen langsam so ein bisschen in die geopolitische Diskussion und das haben wir auch abgemacht, weil die Grünliberalen letzten Samstag ein Papier veröffentlicht haben, so ein bisschen zur Sicherheit, insbesondere zur äußeren Sicherheit. Und ich will vor allem jetzt gerade bei dem anknüpfen, was du jetzt gesagt hast. Oder? Wir erleben, glaube ich, eine geopolitische Verschiebung, auch von den amerikanischen Interessen. Er sagt ein bisschen, Europa, sagt der Herr Trump, ist eures Business, damit auch die Ukraine und der russische Angriffskrieg auf die Ukraine ist ein bisschen eures Business. Da wollte ich nicht mehr, da sehe ich nicht ein, warum meine Steuerzahler das finanzieren sollen. Fokus auf China kommt man mit über. Im Nahen Osten sieht es anders aus. Ein Containment oder ein Zurückdrängen vom Iran und von anderen Extremisten. Ich habe wirklich die Angst, die umgeht, auch in dem Papier kommt das bei euch vor, dass Europa eigentlich den Schirm, den wir 70 Jahre hatten
profitiert haben,
dass wir den irgendwann nicht mehr werden haben. Und ja, auch da will ich zuerst fragen, verstehst du ein bisschen die Amerikaner, die sagen, hey, wir haben euch das finanziert, ihr habt die Friedensdividende eingesackert in einen Sozialstaat, zu einem schönen Teil in einen Sozialstaat, buttert, wo wir und unsere Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht haben. Das kann so nicht weitergehen. Hast du ein bisschen Verständnis für das?
Also ich habe ein Grundverständnis, dass man das so sehen kann. Das habe ich. Ich glaube, Europa hat tatsächlich, und da gehört die Schweiz auch dazu, hat tatsächlich vernachlässigt, da ihren Beitrag zu leisten. Ich glaube, dass man eine europäische Sicherheitsarchitektur braucht, die den Namen verdient, die wirklich nicht nur auf dem Papier ist, sondern wo man auch spürt, wo man genug sicherheitsrelevante Sachen organisiert. Das ist, für mich sind das nicht nur Waffen, für mich sind das Energieversorgung, für mich ist das Nahrungsmittelversorgung, Sicherheit oder Medikamentenversorgung und so weiter. Es gibt ganz viele Elemente, die zur Sicherheit in einem Land oder in einer Region oder jetzt in einem Kontinent wie Europa beitragen. Und ich glaube, dort haben wir schon, gerade was Rüstung betrifft, hat man sicher zu wenig gemacht in den letzten Jahrzehnten, in ganz Europa. Und wegen dem machen die Deutschen jetzt so ein riesiges Rüstungsprogramm, machen, die EU insgesamt, oder beziehungsweise Europa, muss ich so sagen, ist ja nicht die EU, was macht, sondern sich die Koalition der Willigen, die sich da zusammentun. Ich habe Verständnis für das. Und es ist auch, ich bin sehr froh um die grün-liberale Position, die wir schon seit Gängen hatten. Wir haben gesagt, es braucht eine Armee in der Schweiz. Wenn wir eine Armee brauchen, brauchen wir eine Rüstungsindustrie. Mhm. Wenn wir eine Rüstungsindustrie haben, muss die können exportieren. Mhm. Oder? Wir müssen ein bisschen schauen, woher. Da haben wir dann wiederum auch eine klare Haltung, dass wir nicht einfach in jedes abstruse Konfliktgebiet die Waffen liefern, das ist klar. Aber die Kaskade, und wenn man eine Armee will, braucht man einen Flüger, einen einsatzfähigen. Mhm. Und wir waren auch einverstanden mit dem F-35. Oder? Also, da bin ich froh um die Positionierung. Es zeigt sich jetzt, dass die gut war, weil die pazifistischen Kräfte links, oder, die haben einfach das Gefühl gehabt, das braucht alles nie mehr. Und
die wollen jetzt den F-35 abstellen?
Ja, gut, das ist natürlich jetzt von mir aus gesehen auch eine sehr überstürzte Aktion. Ich weiß, so dumme Fragen sagen das wie die meisten Leute in der Schweiz. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht eine schlaue Geschichte. Mhm. Erstens haben wir schon Geld ausgegeben für den Flüger. Zweitens, wenn man jetzt einen anderen wette, müssen wir dann viel länger warten, bis man ihn hätte. Und drittens ist es so, dass man mit den Amerikanern, weil das ist jetzt nun mal einfach auch sehr ein gutes Flugzeug. Es funktioniert. Es fliegt, es ist nicht ein Papierflüger, wie damals der Grippenwehr war und so, sondern das fliegt, das funktioniert. Und es ist in Europa, hat es viele andere Länder, die so haben. Das heißt, die ganze europäische Sicherheitsarchitektur passt das tiptop rein. Und es hilft uns auch, vielleicht in diesem Konflikt jetzt mit den Amerikanern, was um Handel geht, vielleicht auch etwas auf die Waagschale zu tun. Also ich glaube, das sollte man jetzt nicht überstürzt aussteigen.
Jetzt sagen wir, man muss die Armee auch wieder aufrüsten. Was ich nicht gelesen habe im Papier ist, was bedeutet das? 1% BIP oder 2% oder 3%, wie gewisse Länder machen? Und bis wann?
Also, oder für mich ist das nicht nur eine Frage vom Geld. Ich glaube, das ist das, was vielen Orten falsch gemacht wird, dass man das nur über das Geld anschaut. Ich glaube, wichtig ist schon, in was investieren wir das Geld. Und natürlich braucht es wahrscheinlich mehr, da bin ich einverstanden, aber wir haben extra nicht gesehen, wie viel das es insgesamt muss sein. Erstens ist es bei uns schon unter 1% im Moment, aber die ganze EO zum Beispiel ist noch nicht eingerechnet. Also wir haben ja dann noch die Wehrpflicht, die halt noch milizarmeemässig organisiert ist. Andere Armeen haben Profi-Armee und dort ist natürlich das ganze Geld, das sie für die Löhne ausgeben, ist direkt in diesen Investitionen eingerechnet. Genau. Das ist bei uns nicht. Das ist ein Punkt, den ich wichtig finde. Und am Schluss, glaube ich, möchte ich mir auch gerne am Bundesrat jetzt mit dem neuen Sicherheitsminister, mit dem Martin Pfister, die Möglichkeit geben, eine Lageanalyse zu machen und zu sagen, wie möchten wir Prioritäten in der Sicherheitspolitik in nächster Zeit setzen. Weil natürlich hat es eine Armeestrategie und so gegeben, aber ich habe sie nie richtig verstanden. Mir ist sie auch nicht plausibel erschienen, in einigen Punkten nicht plausibel erschienen. Und ich habe das Gefühl, dass man es jetzt vor den neuen geopolitischen Verschiebungen noch einmal frisch anschaut, ist sicher gut. Und da möchten wir auch die Möglichkeit geben, da haben wir noch eine Anforderung reingeschrieben in unseren Forderungskatalog, dass der Bundesrat das machen soll. Und nachher aufgrund von dem soll Anträge machen, wie viel Geld es braucht, um das zu machen.
Aber du hast vorhin gesagt, man muss, oder im Papier steht das auch, die Systeme, die veraltet sind, muss man ersetzen. Da gibt es ja einen Plan. Es sind offenbar 27 Waffensysteme und der Ersatz, jetzt bin ich nicht 100% gesehen, ich glaube 40 Milliarden habe ich im Kopf, oder?
Ja, das Süssli hat mal so etwas.
Oder, klar, das kann man vielleicht nochmal anschauen, aber trotzdem, die 40 Milliarden, die bringt man eigentlich nicht rechtzeitig an mit dem, was jetzt das Parlament beschlossen hat, nämlich 1% BIP bis 2032. Da klafft einfach eine riesige Lücke, auch in eurem Papier, würde ich sagen.
Also ich bin einverstanden mit dem, dass es noch eine Lücke gibt. Darum haben wir auch drin, damit, dass wir offen haben für neue Finanzierungslösungen. Das haben wir extra drin geschrieben. Wir sind ja offen, dass man irgendetwas Fondsmässiges machen kann oder was auch immer. Weil am Schluss, es kann eine Sonderfinanzierung sein, aber es muss ehrlich sein und transparent sein. Wir sind aber offen, dort auch Hand zu bieten. Was wir weniger offen sind, sind so Aktionen, wie sie jetzt gerade in der Kommission vom Nationalrat passiert sind, dass wir plötzlich sind, jetzt tun wir 1 Milliard. Für
zusätzliche
Munition, oder? Wo wir nachher irgendwo einlagern. Möglicherweise ist das sinnvoll. Das kann sein. Aber das passt mir einfach nicht in die ganze Strategie rein. Wenn man auf der anderen Seite sieht, was vielleicht im Cyberbereich vernachlässigt wird, nützt dir das nicht, wenn du ganz viel Munition irgendwo in einem Bunker hast.
Gut, das ist aber auch immer in der Armeebotschaft drin.
Ja, schon. Aber die Frage ist, was ist wichtiger? Oder? Beziehungsweise, natürlich braucht es ein bisschen von allem. Ich will nicht jemanden sagen, das muss man total gegeneinander ausspielen. Aber ich glaube schon, dass man muss priorisieren muss. Am Schluss hast du immer beschränkte Mittel. Und dann musst du eine gewisse Priorisierung machen. Und die fehlt mir ein bisschen mit Tanz auf allen Hochzeiten. Kommissionen machen hier im Bundeshaus völlig wirre Aktionen. Nachdem man doch alles beschlossen hatte jetzt mit dem Budget im Dezember, kommen sie jetzt so, wir sagen, wir tun jetzt noch 1 Milliard, ohne eine Gegenfinanzierung. Das ist irgendwie ein bisschen, das ist einfach keine Struktur. Und ich glaube, das lohnt sich, wenn wir in nächster Zeit dort eine Struktur reinbringen. Und die GLP, und das ist mir wichtig, ist auch offen, dort auch wirklich mitzuhelfen. Und wir wollen nicht einfach, wir sind keine Pazifisten, aber wir sind ja nicht Abschotter, wo auf der anderen Seite einfach das Gefühl hat, die Schweiz kann alles selber machen. Wir werden auf Kooperation angewiesen sein, auf Gedeih und Verderb. Und Auch dort ist es wichtig, dass die Strategie stimmt. Wir können nicht nur für die Schweiz schauen, wir müssen mit Gesamteuropa das absprechen, dass die Richtigen ins Richtige investieren, dass wir zusammen uns zusammen schützen können.
Aber ihr seid auch dort ein bisschen unbestimmt, oder? Also bei der Finanzierung, du hast es vorher erwähnt, ihr könnt euch Fonds vorstellen, Schulden vorstellen, Minderausgaben und Mehreinnahmen. Kannst du ein bisschen sagen, welche Prioritäten dass ihr hättet?
Also zuerst einmal haben wir ein Ausgabenproblem. Da sind wir völlig einverstanden, auch mit der bürgerlichen Seite. Ich glaube, es gibt durchaus Sparpotenzial. Jetzt haben wir das Entlastungsprogramm, das kommt. Das ist jetzt die Vernehmlassung, die läuft. Wir haben dort eine klare Haltung. Es hat dort Sachen drin, wo wir das Gefühl haben, das ist falsch, wenn man dort sparen will. Weil es ist zum Teil, wo man in die Zukunft sparen und tut wie die Vergangenheit weiter subventionieren. Und das möchten wir wirklich nicht. Wir möchten, wenn man schon her schaut, dass man richtig her schaut. Also da haben wir schon unsere Prioritäten. Wir möchten jetzt nicht bei der Energietransformation sparen, ohne Begleitmaßnahmen wie zum Beispiel Lenkungsabgaben. Und auch nicht auf der anderen Seite tut man weiterhin die Landwirtschaft hochgradig subventionieren oder andere alte Systeme subventionieren, wo man heute schon lange könnte mal andere Lösungen finden. Also das heisst Ausgabenproblem. Und nachher ist klar, wenn es nicht reicht, was zusätzliche Einnahmen braucht, dann sind wir offen für Diskussionen. Was wir nicht sehen, ist so eine Finanztransaktionssteuer einfach als Insel in der Schweiz einzuführen.
Das funktioniert
auch nicht. Funktionieren, also, oder? Aber das ist eine Idee, die Media hat
eingebracht. Genau.
Was am ersten wird funktionieren, ist wahrscheinlich Mehrwertsteuer. Danke. Mhm. Ist natürlich auch gegen etwas, was schmerzhaft ist. Wenn man Mehrwertsteuer muss nehmen, aber das könnte ich mir vorstellen. Und was wir halt auch sagen, ist, die Situation im Sicherheitsbereich ist eigentlich schon eine außerordentliche. Wir müssen ja auch noch irgendwann der Ukraine helfen, einen Wiederaufbau machen. Das sehe ich auch als gewisse Verantwortung, die alle europäischen Länder haben, für dort auch zu helfen. Wir haben bis jetzt wenig Geld gesprochen dort. Und am Schluss, wenn man Aufrüstung plus Ukraine Wiederaufbau, was hoffentlich irgendwann schon gleich einmal darf jetzt auch gefasst werden. Wenn man das anschaut, dann werden wir wahrscheinlich mit Minderausgaben nicht schlagen und nur mehr Einnahmen machen, die den Leuten direkt wehtun. Das wird auch schwierig. Und darum sagen wir, dass man eigentlich auch außerordentlich, also wir können sich überlegen, außerhalb der Schuldenbremse etwas zu machen. Ich weiss, dass du da gar keine Freude hast. Also, aber ich bin der Ansicht, wir haben das bei Corona gemacht, weil es ein sehr schwieriger Spezialfall war. Und also ich meine, wenn nicht jetzt ein Spezialfall ist, ein Krieg, wo man so, jetzt einzeln sagen, wir hätten ihn voraussehen können, aber es ist, ich glaube, schon ein bisschen ein Spezialfall. Dass man dort vielleicht etwas außerhalb der Schuldenbremse machen kann, könnten wir uns theoretisch vorstellen. Allerdings möchten wir es sicher nicht irgendwie komplett aufweichen oder so. Das darf nicht passieren.
Sonst bin ich ja bei dir. Ja. Wahrscheinlich müssen wir ja, wir müssen so eine Mischform
geben,
müssen wir finden, es geht gar nicht anders. Ja, ja. Die Frage ist einfach, was man sonst noch alles finanziert damit, oder? Meine, der neueste Entscheid in der Ständerätlichen Sozialkommission, dass man auch noch gerade die Mitte-Initiative mit den Ehepaarenten noch
3,6 Milliarden.
Gott bewahre, nicht sicher. Weißt, ich habe ein bisschen das Gefühl, gerade auch mit der Argumentation aus den USA im Hinterkopf, ihr habt den Sozialstaat so ausgebaut und die Sicherheit derart vernachlässigt, oder? Wenn wir jetzt die Sicherheit wieder ausbauen und es sind wahnsinnig viele sozialstaatliche Projekte auf dem Tisch. Also Kita-Finanzierung, wo ihr auch dabei seid, dann die Familienzeit-Initiative, die nochmal mindestens 1 Milliarde kostet, die 13. AHV-Rente müssen wir finanzieren, von der Mitte müssen wir noch 3,6 Milliarden. Also, weißt, wenn wir dann wenigstens beim Sozialstaat würde sagen, okay, wir tun da mal die Bremse rein, oder bevor wir das Sicherheitsproblem nicht wirklich gelöst haben und wirklich eine glaubwürdige Armee haben, die kooperieren kann, für das brauchst du ja genug Mittel. Du kannst nicht mit 2 Flugis kooperieren. Absolut. Mit unseren Nachbarstaaten.
Also gut, oder ich bin mit dir einverstanden, dass man wahrscheinlich den Sozialstaat sehr stark ausbauen hat. Nur es wird auch extrem schwierig, den einfach zurückzuschrauben. Das muss man einfach ehrlicherweise sagen. Es geht ja um Mehrheitsfähigkeit. Wir haben das gesehen mit der 13. AHV. Mit der 13. AHV, wo plötzlich das Gefühl haben, jetzt müssen wir noch mehr haben, nicht finanziert und so weiter. Aber ich möchte mich einfach noch ein bisschen wehren gegen das, was Kita und Familienzeit ist. Weil das sind Investitionen, die sich lohnen. Doch, es gibt genug Studien, die das sagen. Es gibt genug Länder, die sagen, wenn man das gut umsetzt, hast du am Schluss mehr in der Kasse, weil mehr Leute hochprozentiger im Erwerbsleben sein. Und das ist das, was wir wollen. Die Grünliberalen stehen ein, wir stellen auch den Wecker am Morgen, wir wollen auch arbeiten, wir stehen dafür ein, dass man Leistung bringen kann, aber es soll sich auch lohnen. Und wenn du heute steuerlich so abgestraft wirst, Individualbesteuerung ist auch ein Thema, oder? Dass es sich nicht lohnt. Oder dass du,
gut, aber man muss Steuern runter. Da helfen dir ja jeweils nicht.
Also doch, wir sind sicher offen, über die Steuersituation zu reden. Übrigens, bei der Individualbesteuerung passiert ja das bis zu einem gewissen Punkt.
Jetzt. Progression wird noch steiler. Und, ja.
Ich bin ab gewissen Dingen schon, aber sonst für andere werden die Steuern gesenkt. Also, ich glaube, man muss das ein bisschen gegeneinander abwägen. Ich würde sagen, das ist nicht, kannst nicht in die gleiche Kategorie tun. Oder meine 13. AHV, das wird nichts bringen. Das bringt nichts zusätzlich in die Kasse, sondern am Schluss hast du einfach mehr Ausgaben über den Sozialstaat. Hingegen bei den anderen Investitionen, Familienzeit und so weiter, dort hast du wenigstens Aussicht darauf und Studien sagen, so die Erfahrungen im Ausland, dass tatsächlich auch mehr wieder in die Staatskasse kommt. Das sind für mich andere Investments. Mhm.
Die entscheidende Studie bei der Familienzeit, die geht von anderen Voraussetzungen aus, als im Initiativtext drin sind. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit halt.
Okay, oder?
Wir können nicht... Aber das, das kommt dann irgendwann ins Parlament.
Ich würde sagen, über Detail können wir sicher diskutieren. Vielleicht gibt es ja auch
für den Beschäftigungseffekt, oder? Das ist das Entscheidende. Und das ist sowohl bei der Kita-Finanzierung, haben die das ursprünglich gefordert, aber es ist nicht mehr drin. Und bei der Familienzeit ist es auch nicht mehr drin, oder? Weil am Schluss Sozialdemokraten natürlich nicht Beschäftigung fördern.
Doch, bei der Familienzeit ist es drin, gegenseitig. Sie müssen beide erwerbstätig sein. Das ist eigentlich so. Und uns ist das wichtig. Das muss drinnen bleiben, sonst würde die GLP nicht helfen. Oder? Mhm. Wenn nur eine reine Familienzeit im Sinn von ein bisschen mehr Ferien haben, aber es führt nicht dazu, dass es eine höhere Beschäftigung gibt, am Schluss über die lange Frist, dann sind wir nicht mehr zu haben für das.
Gehen wir noch zum Schluss zurück zur Geopolitik. Oder ich meine, du hast Deutschland erwähnt, wo wahnsinnig viel investiert. Bei uns will man auch, du hast jetzt noch nicht gesagt, bis in welches Jahr und wie viel das kostet, weil es auch schwierig ist. Du sagst von mir aus zu Recht, der Martin Pfister soll jetzt sich das mal überlegen. Aber klar ist ja, wir sollten das lieber morgen haben als erst 20, 30, 35 oder 40 oder so. Wir brauchen es schnell, auch weil man nicht weiss, ob die Amerikaner wirklich schnell gehen vielleicht oder so. Das wäre das schlimmste Szenario für die Sicherheit in Europa. Aber glaubst du wirklich, ich habe immer das Gefühl, es ist ein bisschen eine Träumerei, dass Europa das selbstständig anbringt überhaupt. Weil das haben wir 70 Jahre nicht mehr gemacht. Und wer kann es denn noch in diesem Land? Möglicherweise können es die Polen, die Balten können es möglicherweise.
Die Briten können es auch. Sie halten ein bisschen direkter.
Genau, die Briten können es auch. Norwegen wahrscheinlich auch. Mhm. Aber können es die Deutschen? Können es die Österreicher? Können wir es?
Also, ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ja, aber ich sage jetzt mal, unterschätze die Deutschen nie. Die haben einen Kampfgeist, das siehst du im Fußball. Wenn du das Gefühl hast, sie verlieren jetzt das Nächste, kann man sagen, nein, aber in ihrer ganzen Gesellschaft ist ein grosser Kampfgeist, immer noch verankert. Sie haben auch eine Geschichte, wo sie wissen, dass sie etwas herbringen, wenn sie wollen. Und ich glaube, im Moment bin ich auch ein bisschen besorgt natürlich auf die politische Entwicklung in Deutschland, aber ich würde es auf keinen Fall unterschätzen. Mhm. Ich glaube, sie werden auch ein bisschen vielen Orten ein bisschen schlecht geschnurrt im Moment, von überall. Und wenn man hergeht, schaut, ist einiges auch gar nicht so schlecht, wie sie es machen.
Oder? Und dann hast du richtigerweise gesagt, es geht ja nicht nur um Geld. Es geht am Schluss, braucht Sicherheitspolitik Menschen, die Dienst leisten, kann sie in einer Profiarmee oder wie bei uns in einer Miliz, und wo wirklich bereit wären, in den Kampf zu ziehen. Ist die, und da gibt es ja Umfragen, dass das bei uns in Westeuropa nicht mehr so viele sind, die da bereit wären. Sind wir überhaupt noch... Oder tun wir das dann alles irgendwie mit Technik lösen?
Alles wird nicht mit Technik lösbar sein. Vieles, das sehen wir jetzt in der Ukraine, finde ich auch gut. Oder? Und ich stelle jetzt fest, das ist interessant, mein jüngster Sohn ist jetzt gerade in der RS.
Ja.
Er macht Durchdiener. Ich finde das zum Beispiel ein ganz gutes Modell, weil dann hast du wirklich Leute, die sich eine Zeit lang einfach sich konkret mit dieser Geschichte beschäftigen und auch gut ausgebildet sind. Und er ist jetzt im Bereich IT, wo er jetzt, also hat einfach so Grundausbildung zuerst gemacht und jetzt ist er bei der Funkaufklärer. Und das ist total spannend, ich kann jetzt da programmieren. Und das ist sein Job, den er gelernt hat. Das ist die Stärke von unserer Milizarmee.
Unbedingt.
Sein Job, den er gelernt hat, kann er dort umsetzen. Und interessant ist, er ist gar nicht gerne gegangen. Und heute ist es so, dass er sagt, ja, ich sehe aber einen Sinn in dem, was ich da mache. Und es ist irgendwie eine ganz andere Situation, als bevor dass er ist gegangen. Dann wollte ich sagen, ich würde nicht sagen, dass die Bereitschaft, vor allem, der beschäftigt sich ja logischerweise mit dieser Weltlage auch, mit der ganzen Geschichte,
klar,
das wird diskutiert. Und dass die jungen Leute jetzt da plötzlich einen Sinn sehen, dahinter, vor allem auch, weil sie es auch noch können, ein bisschen auf ihrem Job, also wenn sie eine Verbindung hat zu dem, was sie gerne machen, dann glaube ich schon, dass es eine Bereitschaft gibt, für das Land hier einzustehen. Mhm. Also, das ist jetzt ein Beispiel direkt von mir betroffen, aber ich glaube, dass viele Jungen, und das hören ja auch von anderen, dass viele junge die Bereitschaft grundsätzlich.
Also man sieht es auch, je näher an Russland, desto höher ist die Bereitschaft. Genau. Oder? Von dem her glaube ich, dass da schon noch etwas rum ist. Ja, Jürg Grossen, wir haben jetzt riesige Themen diskutiert natürlich. Und es ist schwierig, das aus der kleinen Schweiz raus zu machen. Danke trotzdem für die Einschätzungen und auf ein anderes Mal und eine gute Zeit.
Danke vielmals, Dominik.
Zum schönen Tag. Merci. Ja, wenn euch das Gespräch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, einen Kommentar hinterlassen, den Kanal abonnieren, damit ihr keine Sendung verpasst. Das weiterempfehlen selbstverständlich. Oder ihr könnt auch mir direkt schreiben auf dominik.feusi@nebelspalter.ch. Danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören und eine gute Zeit.